Unsere Welt ist voll von Idolen und Vorbildern.
Eine ganze Industrie ist allein nur damit beschäftigt, Idole, Vorbilder aufzubauen.
Werbung, die ganze Unterhaltungsindustrie lebt davon, dass ständig Vorbilder, Idole aufgebaut werden. Und wir kennen ja die Zeit, die wir in unserer Entwicklung durchmachen, vor allem die Kinder, auf einmal hängen da die Zimmer voll von bekannten Stars.
Man orientiert sich an diesen Idolen, man merkt, dass wieder eine Strömung kommt, da ziehen sich alle ähnlich an, im ähnlichen Stil, alle richten sich nach diesem Idol aus. Der Mensch braucht solche Vorbilder. Das zeigt nur schon, dass er sehr anfällig ist auf diese Vorbilder. Der Mensch braucht also Vorbilder. Aber es ist wichtig, die richtigen zu wählen. Wir müssen die richtigen Vorbilder haben. Und ich denke, dass uns in der Schrift eine vorbildliche Gemeinde vor Augen geführt wird, die Gemeinde in Thessalonik. Und wir wollen nun dieses Wort lesen im Thessalonikerbrief und diese vorbildliche Gemeinde uns vor Augen führen. 1. Thessaloniker, Kapitel 1, die Verse 4 bis 10. Paulus schreibt: Liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben, um euretwillen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis, mit Freude im Heiligen Geist. Sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt, zu Gott von den Abgöttern zu dienen, dem lebendigen und wahren Gott. Und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Die vorbildliche Gemeinde, so habe ich diesen Abschnitt überschrieben. Und als erstes betrachten wir das Vorbild, das sie nachahmen. Und als zweites sehen wir, wie sie selbst zum Vorbild werden. Und als drittes betrachten wir noch, was eigentlich denn so vorbildlich war. Erst drückt Paulus seine Gewissheit über die Erwählung der Thessaloniker aus. Liebe Brüder von Gott, Geliebte, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Warum ist sich Paulus dessen so gewiss? Warum weiß er so bestimmt, dass diese Thessaloniker erwählt sind? Weil sie Nachahmer geworden sind. Er erklärt dies folgendermaßen. Nachahmer heißt übrigens, das kommt vom Mimen. Also vom Grundtext her, ihr habt mich nachgemimt. Also, sie sind Nachahmer geworden. In unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein in Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und großer Gewissheit. Paulus hat erfahren, welche große Wirkung die Verkündigung des Evangeliums hatte. Dies kann unmöglich nur durch einen geschickten Vortrag geschehen, sondern die Verkündigung ist getragen von der Kraft des Wortes Gottes. Wie Paulus auch gegenüber den Korinthern sagt, denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden. Die Predigt von Jesus Christus ist in euch kräftig geworden. Man steht hier bei diesem Vers im Thessaloniker in der Versuchung zu deuten, dass Paulus meinen könnte, dass sich die Kraft auf übersinnliche Wunder bezieht. Also dass er sagt, nicht nur in Worten, sondern auch in Kraft, auch durch Krafterweise. Ja, Paulus konnte Wunder tun. Er sagte den Korinthern, denn es sind ja die Zeichen eines Apostels unter euch geschehen, in aller Geduld mit Zeichen und mit Wundern und mit Taten. Der Paulus konnte Wunder tun und wir kennen einige Wunder, die er getan hat. Die Zeichen eines Apostels waren auch, dass er Wunder wirken konnte. Und Apostel sind ja die, die den auferstandenen Jesus gesehen haben. Die Methode des Paulus war aber nicht mittels Zeichen und Wunder das Evangelium zu verkündigen. Denn gerade der Gemeinde in Korinth schilderte er, wie er dort das Evangelium verkündigte. Es gefiel Gott wohl, sagt er, durch die Torheit der Predigt zu retten, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen, also Wunder, und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber, wir predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Somit sagt er klar, dass seine Methode der Mission auch in Korinth die Predigt ist. Die Verkündigung, das Mitteilen der frohen Botschaft. Also auch wenn ihr Zeugnis gebt auf der Straße jemandem, dann predigt ihr. Also nicht nur das, was wir hier von der Kanzel machen, ist von der Schrift her die Predigt. Es gibt die klassische Predigt an sich ja nicht, sondern da, wo das Evangelium mitgeteilt wird. Wo erzählt wird, was Jesus für uns getan hat. Somit ist deutlich, auch in Thessalonik, das haben wir in der Apostelgeschichte gesehen, dass er nicht durch Wunder die Gemeinde überführt hat, sondern er ging in die Synagogen und lehrte sie. Er lehrte sie, dass Jesus der Christus ist. Paulus war ein mächtiger Verkündiger und seine Verkündigung war durch Kraft gekennzeichnet. So heißt es, kurz nach seiner Bekehrung, Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und bewies ihnen, dass Jesus der Christus ist. Aber Überzeugungskraft allein würde das, was in Thessalonich geschehen ist, nicht herbeiführen können. Nicht die besten Redner sind gesucht. Deshalb fügt er noch bei, im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Denn die Kraft wird nur wirksam, wenn der Heilige Geist auch am Werk ist. Ansonsten ist Einsicht schwierig. Den Jüngern beschreibt Jesus das Wirken des Heiligen Geistes. Er sagt, und wenn er kommt, der Tröster, damit meint er den Heiligen Geist, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Der Heilige Geist wird öffnen. Und schon bei Jesus merkten die Menschen, dass Jesus in besonderer Weise lehrte. So sagten sie, und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, nach der Bergpredigt, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Wenn das Wort Gottes treffen muss, dann kann es nicht einfach durch geschliffene Rede treffen, sondern der Geist Gottes muss die Kraft dazu schenken. Dies ist aber noch nicht der wahre Grund, weshalb sich Paulus der Erwählung der Thessaloniker so sicher ist. Wie gesagt, der Grund ist, weil sie Nachahmer geworden sind. Ihr seid unsere Nachahmer geworden. Ihr habt uns nachgemimt. Ihr seid Nachahmer von uns und von dem Herrn geworden. Paulus hat keine Hemmungen, die Gemeinde aufzufordern, ihn nachzuahmen. Wer würde von uns die Kühnheit besitzen, zu sagen, ahmt mich nach, nur zu, dann seid ihr auf einem guten Weg. Aber Paulus scheint dies nicht zu stören. Er leidet nicht unter falschen Minderwertigkeitskomplexen. Er sagt auch dem Philippen, folgt mir, liebe Brüder. Und da ist dasselbe Wort wie nachahmen, das dem griechischen Text zugrunde liegt. Also ahmt mich nach, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Und weiter sagt er dem Philippen, was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Natürlich geht es Paulus nicht darum, einen 0815-Menschen
zu prägen, welcher seine Mimik, seine Gestik, seine Art zu sprechen und seine Art zu beten übernimmt. Nein, Paulus meint nicht dieses Nachahmen. Paulus setzt nicht seine Persönlichkeit als absoluten Maßstab. Paulus geht es um viel mehr, nicht um ein Nachäffen, sondern so, wie er den Korinthern sagt, folgt meinem Beispiel, also ahmt mich nach, wie ich dem Beispiel Christi nachahme. Genau so. Aber wie haben nun die Thessaloniker Paulus nachgeahmt? Was war denn das Typische? Sie haben nachgeahmt, indem ihr das Wort angenommen habt, in viel Bedrängnis mit Freude im Heiligen Geist. Darin haben sie ihn exakt nachgeahmt. Sie haben das Wort aufgenommen, in viel Bedrängnis, unter Verfolgung, unter Druck, haben sie standgehalten. Genau darin waren sie gute Nachahmer, dass sie trotz aller Bedrängnis das Wort aufnahmen. Sie ließen sich nicht durch Bedrängnis und Verfolgung abhalten. Das Wort ist bei ihnen nicht auf felsigen Boden gefallen, wie Jesus im Gleichnis des Sämanns berichtet. Denn das sind die, welche das Wort mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzeln in sich, sondern sie sind wetterwendisch und wenn Bedrängnis oder Verfolgung sich auferhebt, um des Wortes willen, so fallen sie gleich ab. Und die Thessaloniker waren von einem ganz anderen Schlag. Da fiel das Wort in fruchtbarem Boden, das sogar in der Bedrängnis standhielt und Freude erhalten blieb im Heiligen Geist. Sie sind also in der Beziehung exakte Nachahmer des Paulus geworden und seiner Mitarbeiter und auch Nachahmer unseres Herrn Jesus Christus. Darum ist sich Paulus der Erwählung gewiss, denn diese Bedrängnis, um des Wortes willen noch mit Freuden zu tragen, das können nur Menschen, die vom Herrn wirklich ergriffen worden sind. Wenn es uns gut geht, mit Freude dem Herrn zu folgen, wenn alle mitziehen, ist eine leichte Sache. Aber wenn wir unter Druck kommen, auch als Gemeinde, wir noch in der Freude bleiben an unserem Herrn, das kann nur durch den Heiligen Geist in uns gewirkt werden. Sind wir Nachahmer? Oder legen wir Wert auf unsere eigene Individualität, die ja sehr hochgeschrieben ist heute? Ich bin mein eigener Manager. Ich sage, was ich will. Und was ich will, das mache ich. Aber machen wir uns keine falschen Illusionen. Denn Nachahmer sind wir immer. Immer. Es gibt keinen Mensch, der eigenständig leben kann. Wir haben immer Vorbilder, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Wir sind immer Nachahmer. Kein Mensch kann so eigenständig leben. Die Freiheit über den Wolken gibt es nicht, die grenzenlos ist. Wir sind abhängig voneinander. Wir sind Menschen, die aufeinander zugehen und die sich gegenseitig beeinflussen. Ich frage nur, wen und was ahmen wir denn nach? Wo nehmen wir unsere Vorbilder her? Für mich und für meine Entwicklung waren und sind Vorbilder sehr wichtig und prägend gewesen und sind es heute noch. Ich wüsste nicht, wo ich stehen würde, wenn ich keine Vorbilder gehabt hätte. Ich wüsste nicht, wie mein Glaubensleben sich entwickelt hätte ohne Vorbilder. Ich habe sehr viel von Vorbildern gelernt und sind allein in der Schrift schon viele Vorbilder gegeben. Als erstes und bestes Vorbild Jesus Christus selbst. Aber auch Paulus, Abraham, Jakob und so weiter. Man kann eine fast endlose Reihe aufzählen von Vorbildern, die uns gegeben sind. Und es gibt auch in der Geschichte viele Vorbilder, besonders auch in der Missionsgeschichte. Und wenn man das auch nicht gerne laut sagt oder nicht wahrhaben will, so gibt es auch lebende Vorbilder, auch in unserer Gemeinde. Es wäre schade, wenn das nicht so wäre. Wir haben viele, viele Vorbilder unter uns. Reife zeichnet sich dadurch aus, dass wir die Demut haben, Nachahmer zu sein. Reife zeichnet sich dadurch aus, dass wir die Demut haben, Nachahmer zu sein. und nicht meinen, wir müssen alles von uns aus eigenständig und individuell machen, sondern dass ich die Demut habe, Nachahmer zu sein. Ich bin dankbar für die Menschen, die ich nachahmen durfte. Ich bin dankbar, was ich von ihnen lernen durfte. Ich bin dankbar, dass ich in ihrem Leben Orientierung gefunden habe. In Bereichen, wenn ich das nicht erlebt hätte, ich keine Orientierung gefunden hätte. Zu sehen, dass Menschen so leben, wie ich das denke, wie das die Schrift sagt, das muss man zuerst mal erleben. Sonst bleibt das immer Theorie. Reife zeichnet sich auch dadurch aus, dass wir die richtigen Vorbilder aussuchen und die richtigen Punkte nachahmen. Es geht nicht um eine Verherrlichung des Menschen. Jetzt wähle ich den aus, das ist jetzt mein Vorbild, jetzt ahme ich alles nach. Nein, ich muss auch wissen, was ist vorbildlich in seinem Leben, das mich herausfordert und mich motiviert, nachzuahmen, nachzueifern und hier Fortschritte zu machen in meinem persönlichen Leben. Wer keine Vorbilder hat oder meint, er hätte keine, der soll sich mal Zeit nehmen. Er hat bestimmt. Und es ist besser, wenn ich Vorbilder habe und ich weiß, welche meine Vorbilder sind. Sonst weiß ich nicht, woher ich beeinflusst werde. Zum Zweiten, sie sind zum Vorbild geworden. Die Folge ihrer Nachahmung ist, dass sie selbst zu Vorbildern geworden sind. Das ist der Weg. Sie haben nicht gesagt, wir machen eine klassische Thessaloniker-Gemeinde. Wir vergessen jetzt mal, was Paulus so gesagt hat und wie er gelebt hat. Wir leben unseren eigenen christlichen Stil. Und dann werden wir berühmt. Nein, sie haben Paulus nachgeahmt und sie sind selber zu Vorbildern geworden. In Mazedonien und Achaia, also in ganz Griechenland und allen Orten sind sie zum Vorbild der Gläubigen geworden. Land auf, Land ab erzählte man sich, wie die Gemeinde in Thessalonik standhaft ist. Die Gemeinde zeichnet sich aber nicht allein dadurch aus, dass sie standhaft war, sondern auch dadurch, dass sie missionarisch sehr aktiv war. Sie ließen sich trotz der Widerwärtigkeiten nicht einschüchtern, sondern von ihnen aus ging das Wort Gottes in die ganze Welt, sagt der Paulus hier im Text, in die ganze Welt, nicht nur in Mazedonien und Achaia. Offensichtlich nutzten sie, und darum ist auch wieder die Ortschaft Thessalonik sehr interessant, offenbar nutzten sie diese Handelsmetropole und diese politische Metropole in Mazedonien aus, um das Evangelium weiter zu verbreiten. Da wurden ja Leute, die reisten, das war pulsierendes Leben in diesem Thessalonik. Und da sind offenbar Leute gereist und haben das Evangelium wieder weitergegeben. Sicher auch Geschäftsleute, sicher auch dann Leute, die im Kriegsdienst waren im Römischen Reich. Die Nachricht über die Gemeinde verbreitet sich offensichtlich so schnell, dass Paulus, Silas und Timotheus gar nichts erzählen brauchten. Jedenfalls mussten es die drei Männer vielfach erleben, wenn sie hier und dort ein Gespräch begannen in der Gemeinde und erzählen wollten, was sie in Thessalonik erfahren hatten, wurde ihnen gesagt, was? Ihr seid die, Paulus, Silvanus und Silas. Paulus, Timotheus und Silas. Was? Ihr habt das in Thessalonik angefangen. Ihr habt solchen Eingang gefunden und Seltsames ausgerichtet. Davon haben wir schon viel gehört. Sodass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen, sagte Paulus hier. Das war schon so bekannt und unter den Gemeinden, das ging wie ein Lauffeuer über diese Strecken, was hier in Thessalonik geschehen ist, dass wenn der Paulus und Silas und Timotheus kommen, die Gemeinden schon orientiert sind, sie wollen erzählen von Thessalonik, sie sagen, wissen schon alles. Preis den Herrn. Der Herr hat wunderbar gewirkt. So hatten wir es nicht einmal nötig, sagt der Paulus, darüber etwas zu erzählen. Da sehen wir auch, wie verbunden, wie stark und eng verbunden die damaligen Gemeinden waren, über weite Strecken hinweg. So wichtig wie Paulus das Nachahmen ist, so wichtig ist ihm auch, dass wir Vorbilder sind. Denn nachahmenswert sind ja nur gute Vorbilder. Besonders aufgefordert werden Verantwortliche in der Gemeinde, zum Beispiel Timotheus, sagt Paulus, du aber sei den Gläubigen ein Vorbild. Und auch dem Titus sagt er, dich selbst aber, die interessant ist jetzt, mache zum Vorbild. Mache zum Vorbild.
Du sollst also daran arbeiten, dass du ein Vorbild wirst. Das geht nicht vollautomatisch. Mache dich zum Vorbild. Oder den Ältesten, das finde ich einen ganz wichtigen Abschnitt in der Schrift. 1. Petrus 5, Verse 2 bis 4 heißt es: Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, nicht als Herren, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird, der Erzierte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit werdet ihr empfangen. Also nicht als Herren. Gemeindeleitung ist kein Herrschertum, sondern hier wird gesagt, dass sie Vorbilder sein sollen. Durch das Vorbild leitet man in erster Linie, nicht durch Herrschaft in der Gemeinde Jesu. Das heißt aber nicht, dass die Gemeindeglieder, welche nicht leitende Aufgaben haben, in der Gemeinde nicht vorbildlich leben sollen. Paulus spricht hier ja von der ganzen Gemeinde. Wir sollen uns bewusst sein, genauso wie wir Nachahmer sind, so sind wir auch Vorbilder. Ob wir das möchten oder nicht. Keiner kann sagen, ich will nicht Vorbild sein. Ich bin Vorbild, immer. Nur die Frage ist, ob ich ein gutes oder ein schlechtes bin. Und wenn ich ein schlechtes bin, kann ich nur dankbar dafür sein, hoffentlich ahmt mich ja keiner nach. Aber wir wissen ja, dass auch in der Welt viele, viele schlechte Vorbilder nachgeahmt werden. Aber ich kann mich entschließen, ein gutes Vorbild zu werden. Wenn ich ein guter und reifer Nachahmer bin, dann bin ich auch ein gutes Vorbild. Und ich wünsche, dass jeder von uns heute entscheidet und sagt: Ja, Herr, ich will ein ausgezeichnetes Vorbild sein, damit sich an mir Menschen orientieren können, damit ich durch mein Vorbild beitrage, dass wir vorwärts kommen als Gläubige und dein Name überall geehrt wird. Und als Drittes, was war denn so vorbildlich? Was hat denn die Gemeinde so berühmt gemacht? Zwei Aspekte betont der Paulus hier. Erstens ihre radikale Bekehrung und als Zweites ihren lebendigen Glauben. Mit drei Aspekten wird die Bekehrung beschrieben. Als Erstes, wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, die Hinwendung zu Gott. Weg, als Zweites, von den Abgöttern. Und als Drittes, zu dienen dem lebendigen Gott. Ich glaube, es gibt kaum eine exaktere Beschreibung, was Bekehrung meint. Hinwenden zu Gott, abwenden von den Göttern und dienen dem lebendigen Gott. So haben sie sich also Gott zugewandt. Paulus benutzt hier keine moralischen Kategorien, um die Bekehrung zu beschreiben, sondern er spricht von einer Umkehr, von einer Hinwendung zu Gott. Wir kommen aus einer langen Zeit der Vermoralisierung des Christentums. Die erste Tafel der 10 Gebote, du sollst Gott den Herrn ehren und so weiter, ist in Vergessenheit geraten. Sie spielt in unserem Urteil über uns selbst und über andere keine Rolle mehr. Nur die zweite Tafel behielten wir noch, wenn sie auch uns durch den Verlust der ersten immer mehr entgleitet. Es waren ja zwei Tafeln und auf der einen waren die Gebote, wo es um die Ehre, um die Stellung gegenüber Gott geht, und die zweite Tafel, wo es um das Verhalten untereinander geht. Darum denken wir bei dem Wort Sünde sofort an Diebstahl, Lüge, Unkeuschheit, Unrecht und allerlei Sucht. Und folgerichtig bei Bekehrung an moralische Änderung und Besserung auf einem dieser Gebiete. Eben darum weisen die ordentlichen und anständigen Menschen die Zumutung einer Bekehrung entrüstet ab. Warum soll sich ein Mensch, der einigermaßen anständig lebt, bekehren? Was soll das? Und wir haben auch die Tendenz, immer den Leuten, die offensichtlich in Sünde leben, zu sagen, ihr müsst euch bekehren. Moralische Besserung kann man auch auf mancherlei andere Weise erzielen. Und es gibt berühmte Leute, Philosophen, die moralisch völlig ein vorbildliches Leben geführt haben. Zum Beispiel Kant, der sehr diszipliniert mit sich selber gelebt hat. Es gibt viele Menschen, die nicht an Jesus glauben, nicht gerettet sind, die vorbildlich leben. Aber hier, was Paulus hier beschreibt, ist die Bekehrung, die der anständigste und edelste Mensch, menschlich gesehen, ebenso notwendig braucht wie der schmutzigste und verkommenste. Bekehrung heißt, ich wende mich Gott zu und ich wende mich ab von den Göttern, von den falschen Göttern, von den falschen Überzeugungen, von den falschen Einstellungen, die ich Gott gegenüber habe. Diese radikale Hinwendung ist ebenso eine radikale Abwendung von den Abgöttern. Und diese Abwendung von den Göttern war in der damaligen Zeit gar nicht so einfach, denn sie waren in ihrer Kultur sehr, sehr stark verwurzelt. So sagte Paulus den Korinthern: Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den Göttern, zu den stummen Götzen. Um nur ein Beispiel herauszugreifen, dass wir etwas ein Empfinden für die damalige Zeit bekommen. Ich meine, früher war es viel einfacher, Christ zu werden. Und ich meine, in der Zeit, als die ersten Gemeinden standen, war es viel einfacher, sich zu Christus zu stellen. Und man meint immer, die Leute seien gar nicht fromm gewesen, aber die waren sehr, sehr religiös, ich meine sogar fast noch religiöser als wir heute, wobei wir sind wieder auf dem Weg in diese starke Religiosität im Moment. Ein Beispiel möchte ich herausgreifen vom Kaiser Mark Aurel. Der lebte regierte ca. 161 bis 180 nach Christus oder lebte in dieser Zeit. Und zeigt etwas, wie die damalige Frömmigkeit sich gestaltet. Er schreibt: Weiter danke ich den Göttern, dass mir durch die Gabe Hilfeleistungen und Eingebungen der Götter nichts gefehlt hat, der Natur gemäß zu leben. Und wenn ich noch vom Ziel entfernt bin, so ist es meine Schuld, dass ich die göttlichen Mahnungen fast, möchte ich sagen, Offenbarungen schlecht befolgt habe. Mark Aurel wurde später zum Verfolger der Gemeinde Jesu. Es war ein frommer Mann. Das war für eine Provokation, dass hier Leute aufstehen und sagen, du musst dich abwenden von den Göttern und hinwenden zum lebendigen Gott. Deine Götter, die du da verehrst und dein Lebensglück auf sie zurückführst, das sind keine richtigen Götter. Das ist nicht der wahre Gott. Das ist eine Provokation. Das war tief verwurzelt, dieser Volksglaube in der damaligen Welt. Und es, wenn wir hier lesen, ihr habt euch abgewandt von den Göttern, dann hat das etwas geheißen. Das hat diese Gemeinde etwas gekostet. Das ist nicht nur die Gemeinde gewechselt. Ich gehe jetzt von einer FWG in die andere. Oder von der Krishona in die FWG oder von der FWG in die Krishona. Das war eine radikale Wende. Von diesem Götterglauben haben sie sich radikal abgewandt. Dies war die damalige Volksfrömmigkeit. Auch wir haben unsere Götter. Sie verbergen sich zum Teil auch in einer Volksfrömmigkeit, die den wahren und lebendigen Gott letztlich verleugnet und die es anstößig findet, wenn wir sagen, euer Gott, auch wenn ihr noch so fromm seid und so viel betet, ist nicht der lebendige und wahre Gott. Ihr seid auf dem falschen Weg. So leid es uns tut und so uns das schmerzen mag, nur der wahre Gott ist Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Und nur durch ihn werden wir gerettet werden. Da könnt ihr eure Götter und Heiligen anbeten, solange ihr wollt. Und es ist für uns auch nicht einfach, uns von unserer Volksfrömmigkeit, vor allem die, die nicht in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen ist, von unserer Volksfrömmigkeit zu lösen und der abzusagen, sich abzuwenden und sich voll hinzuwenden zum lebendigen Gott. Wir kennen auch andere Götter, ganz anschauliche, die Habsucht. Paulus sagt, dass das Götzendienst ist. Selbst Habsucht ist bereits Götzendienst. Einfach das, was wichtiger wird als der lebendige Gott. Offenbar konnten sich die Thessaloniker von dem allen abwenden und sie haben sich konsequent
Jesus zugewandt. Dies wird auch deutlich darin, dass sie Knechte des lebendigen Gottes wurden. Nun begann also nicht ihre Selbstentfaltung, ihre Selbstentwicklung, ihre Selbstverwirklichung, sondern jetzt begann der Dienst für das Reich Gottes. Sie wurden Knechte Gottes, genauso wie sich Paulus als ein Knecht Jesu Christi bezeichnet. Jesus selbst hat sie durch die Vergebung ihrer Sünden zu diesem Dienst befähigt. Es ist sogar das Ziel der Erlösung, dass wir Gott dienen. Nicht, dass wir uns selber verwirklichen, sondern dass wir das Leben verwirklichen, das Gott für uns gedacht hat, ihm zu dienen. Hast du dich in dieser radikalen Weise dem lebendigen Gott zugewendet? Vielleicht fragst du dich, weshalb du dies tun sollst. Die Hauptsache ist doch, dass man etwas glaubt. Das wäre tatsächlich schön und ich wäre dankbar, wenn ich das verkündigen könnte. Die Hauptsache ist, du glaubst etwas. Wobei, dann wäre ich auch nicht Prediger. Für das wäre ich nicht Prediger geworden, zum Sagen, die Hauptsache ist, du glaubst etwas. Ich bin Prediger geworden, weil nur Jesus uns ewiges Leben schenken kann. Und weil diese Botschaft über die Welt gehen muss. Und nicht, weil ich Freude habe, den Menschen zu sagen, ihr seid alle verloren, sondern weil ich den Menschen sagen will, durch Jesus seid ihr gerettet und erlöst. Er schenkt euch ewiges Leben. Die Dringlichkeit der Hinwendung zu Gott macht Paulus den Römern deutlich. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden, vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Es geht darum, dass wir gerettet werden vor dem zukünftigen Zorn, wie es auch hier im Vers 10 steht. Jesus hat die Thessaloniker aus dem Zorn erlöst. Er hat den Zorn Gottes von ihnen abgewendet, durch das, dass sie an ihn glaubten. Und Jesus sagt dem Nikodemus, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Nur die an ihn glauben, die anderen gehen verloren. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das war die Sendung Jesu, als er das erste Mal kam. Jetzt, wenn Jesus das nächste Mal kommt, wird er als Richter kommen. Aber dieses letzte Mal ist er gekommen, um die Welt zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Ob du gut oder schlecht lebst, ob du moralisch verwerflich lebst oder vorbildlich, wenn du nicht an Jesus glaubst, stehst du unter dem Zorn Gottes. Du bist gerichtet. Du bist gerichtet, weil du Jesus nicht annimmst als Herr und Retter für dein Leben. Und du stehst dann unter dem Zorn Gottes. Wer dem Zorn Gottes und dem damit verbundenen Gericht entgehen will, der muss, wie die Thessaloniker, eine radikale Hinwendung zu Gott machen. Hin zu Gott, weg von den Abgöttern und dann dienen dem lebendigen Gott. Ich möchte, wenn du das noch nicht getan hast, dich ganz herzlich dazu einladen. Jesus möchte dir ewiges Leben schenken, er möchte dich erlösen, er möchte dich befreien. Er möchte nicht, dass du verloren gehst. Deshalb hat uns Gott seinen Willen kundgetan. Und die Thessaloniker zeichneten sich gerade durch den lebendigen Glauben aus, dass sie wussten, Jesus kommt wieder. Sie dienten dem Lebendigen und warteten auf seinen Sohn, der vom Himmel kommen wird. Sie waren sich dessen bewusst, unser Bürgerrecht ist aber im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Retter, Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Wenn daher der heutigen Gemeinde diese Erwartung Jesu vielfach fehlt dir nicht etwas, sondern
ihr fehlt das Grundverständnis der ganzen Botschaft. Das Verlangen nach dem eigenen Glück, das Kleben am eigenen Ich, die Vermoralisierung des Christentums, die Unwissenheit über den Zorn Gottes, die billige Gnade, das Unverständnis für Jesu Kreuzestat und der Verlust der Erwartung des kommenden Herrn. All das ist eine einzige in sich zusammenhängende Entartung des Christentums. Wenn du als Gläubiger diese Perspektive verloren hast, dass Jesus wiederkommt und jederzeit wiederkommen kann und dass wir auf sein Wiederkommen warten, dann hast du tatsächlich viel von deinem Glauben verloren. Dein Glaube wird schwankend und disbezogen sein, wenn man überhaupt von biblischer Überzeugung sprechen kann. Du müsstest dir das Wort des Elia gefallen lassen, wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt mit ihm. Ist es aber Baal, so wandelt doch mit ihm. Wenn du dich bekehrt hast, aber dein Glaube und deine lebendige Hoffnung verflacht ist, so lass dich doch zurechtrücken und diene Gott mit ganzem Herzen. Warte auf sein Wiederkommen. Gemeinde Jesu wartet auf ihren Herrn. Gemeinde Jesu ist immer wartende Gemeinde. Und geht es noch 5000 Jahre, wir warten auf unseren Herrn. Im Bewusstsein, er kann jederzeit kommen. Und im Bewusstsein, wenn Jesus kommt, dann will ich bereit sein. Und nicht, dass ich dann schamrot werde und erblasse, wenn Jesus kommt. Die vorbildliche Gemeinde in Thessaloniki, ich fasse zusammen. Sie sind vorbildlich, weil sie nachgeahmt haben. Sie haben die Demut und Reife gehabt, ihre Vorbilder, Paulus, nachzuahmen. Und dadurch sind sie selber zu lebendigen Vorbildern geworden und haben einen Ruf bekommen, weit über ihre Grenzen hinaus. In ganz Griechenland und dann noch in der ganzen Welt haben sie missionarisch gewirkt. Und vorbildlich war, dass sie radikal dem Glauben gemäß gelebt haben. Sie haben sich Gott voll zugewandt. Sie haben sich radikal abgewandt von ihren alten Götzen. Und sie sind nicht stehen geblieben, sondern sie haben Gott gedient. Sie haben praktisch begonnen, den Glauben zu leben und sich in den Dienst Gottes zu stellen. Nehmen wir uns doch die Thessaloniker zum Vorbild und lasst uns sie nachahmen. Und mit dem Wunsch des Schreibers des Hebräerbriefes möchte ich schließen. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende. Die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende. Die Hoffnung ist, Jesus kommt wieder. Die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger, da steht wieder dasselbe Wort, Mimen, Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Amen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für die Gemeinde in Thessalonik. Ich danke dir, dass sie so konsequent und radikal sich dir zugewandt haben und abgewandt von den Göttern und sich voll in deinen Dienst gestellt haben. Und Herr, ich möchte diese Gemeinde auch als Vorbild nehmen für mein Leben. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, wenn wir verflacht sind, wenn wir die Erwartung und das Wissen um dein Wiederkommen von uns geschoben haben. Schenke, dass wir die Hoffnung behalten und die Gewissheit, dass du lebst und dass du kommen wirst in Herrlichkeit und uns zu dir ziehen wirst. Ich danke dir, dass wir Gemeinde sein dürfen und schenke, dass auch wir eine vorbildliche Gemeinde sind, die Ausstrahlung hat, nicht nur in dieser Stadt, über die Grenzen hinaus, nicht, dass wir gerühmt werden, sondern dass du geehrt wirst, dass wir Vorbilder sind, die nachgeahmt werden und so dein Name verherrlicht wird. Ich danke dir. Du bist heilig, du bist gerecht, du bist allmächtig. Im Namen Jesu. Amen.